Ich war kürzlich im Supermarkt. Normal lasse ich meine Frau lieber allein dahin gehen. Aber ich war mit und ich bezahlte und stand an der Kasse. Und die Kassiererin guckt mich an, nimmt meinen Euroschein und dann hält sie ihn unter so ein Gerät, ob der auch echt ist. Habe ich gedacht, die hat erst mich angeguckt, ob sie meint, deswegen müsste sie den da drunter halten. Aber ich war dann ein wenig getröstet, als ich bezahlt habe und der Nächste bezahlte, dass sie dasselbe Spielchen auch machte. Und da habe ich gemerkt, es lag ja wohl nicht an mir. Also wir möchten wissen, ob die Geldscheine echt sind. Es ist so viel Falschgeld unter den Leuten. Da war ein Geschäftsmann, der wollte ein Geschäft machen, eine Geschäftsbeziehung aufbauen mit einem anderen Geschäftsmann, den er bisher noch nicht kannte. Also es sollte das erste Geschäft werden. Sie haben viele Dinge abgesprochen, sie kannten einander, wie gesagt, nicht. Und bevor es dann zum Abschluss kam, wurde eine längere Pause von mehreren Tagen eingelegt und der Geschäftsmann, der das Geschäft tätigen wollte, erkundigte sich bei der Auskunftei, ob die Aussagen dieses Geschäftsmannes wohl echt sind und dass er zahlungsfähig ist oder nicht. Wie steht es mit diesem Betrieb? Kann ich so ein Geschäft, das ein ziemlich großes Volumen beinhaltete, jetzt auch abschließen? Echt sein ist unter uns gefragt. Wenn ich in den Geschäftsstraßen einer Stadt bin zu missionarischen Einsätzen und mit vielen Menschen persönlich spreche, dann begegnen mir die unterschiedlichsten Menschen. Die einen sagen, ich bin Muslim, die anderen sagen, ich bin Atheist und dann kommt die ganze Palette und irgendwann kommen auch Leute, die sagen, ich bin Christ. Und dann frage ich zurück, wie meinen Sie das? Wie fühlen Sie das inhaltlich, dass Sie sagen, ich bin Christ? Ja, ich bin getauft und stehe entweder im katholischen Kirchenregister oder im evangelischen, das ist egal. Irgendwo in einer Konfession bin ich Mitglied. Ich bin Christ. Und dann frage ich zurück, meinen Sie, dass das Christsein schon ausmacht, dass man irgendwo in einem Kirchenregister steht als Mitglied? Meinen Sie, dass das echtes Christsein ist? Könnte es nicht sein, dass unter Christsein viel mehr zu verstehen ist, als irgendwo konfessionell eingebunden zu sein? Und dann ergibt sich meistens ein gutes Gespräch über Echtsein und Nicht-Echtsein im Blick auf Christsein. Und das soll auch heute unser Thema sein. Da wachsen junge Menschen in einer Gemeinde auf, wo das Evangelium klar verkündigt wird. Und manchmal kommt es vor, dass alle den Eindruck haben, der oder die Jugendliche ist wirklich ein Christ, eine Christin, in der Nachfolge Jesu. Und wenn man dann manchmal mit diesen Leuten persönlich ins Gespräch kommt und fragt, ja, wie bist du denn Christ geworden? Erzähl doch mal. Dann fängt ein Stottern an. Und sie können es gar nicht beschreiben, wie sie Christ geworden sind. Und dann merkt man manchmal, dass das Wesentliche fehlt. Nämlich eine persönliche Lebensübergabe an Jesus Christus, mit der Folge, Christus nachzufolgen und für Christus zu leben. Da sehen andere die Leute so an, als wären es echte Christen und das echte Christsein fehlt. Das gibt es häufiger, als wir denken. Und darum soll das Thema dieser Predigt, es ist ja schon mehrfach angeklungen, heißen, Echtsein im Christsein durch das Bekenntnis zu Jesus Christus. Und ich bin ganz froh heute, dass ich viele echte Christen so im Laufe der Jahre kennengelernt habe. die nicht nur sagen, dass sie Christen sind, sondern die das auch leben, die es glaubwürdig leben. Und man merkt es ihnen ab, man spürt es ihnen ab, da ist eine Beziehung, eine lebendige und persönliche Beziehung zu Jesus Christus da. Und im Neuen Testament finden wir einen kurzen Abschnitt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, wo sich der Apostel Paulus, der Verfasser dieses Briefes ist, sich zusammenfasst mit Silvanus und Timotheus, zwei seiner Mitarbeiter. Und sie stellen der Gemeinde in Thessalonich, heute Thessaloniki genannt, ein wunderbares Zeugnis aus, nämlich dass sie echte Christen sind und beschreiben die Kennzeichen eines Menschen, der ein echter Christ ist. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Und denken unablässig vor Gott, unserem Vater, an euer Wirken im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wie muss es sich eigentlich zeigen, wenn das Bekenntnis eines Menschen zu Jesus Christus echt ist und nicht religiöses Falschgeld ist? Es gibt hier vier Kennzeichen, die in diesem Text genannt werden. Über die wollen wir gemeinsam nachdenken in diesem Gottesdienst. Echtes Christsein wird darin sichtbar, dass ich jeden in der Gemeinde annehme, wie er ist, und Gott für ihn danke. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Vorbildlich, wie sich Paulus mit den Mitarbeitern Silvanus und Timotheus zusammenfasst und sagt, wir drei denken an euch alle in unseren Gebeten. Wörtlich heißt es, wir gedenken euer nicht in unserem Gebet, wie viele Übersetzungen es wiedergeben, sondern es steht der Plural, die Mehrzahl da, in unseren Gebeten. Das heißt zunächst einmal, da sind Menschen, die beten viel für ihre Gemeinde. Die beten auch viel für ihren Gottesdienst und für alle Aktivitäten, die in der Gemeinde stattfinden. Und das ist wunderbar. Wenn eine Gemeinde viele Leute hat, die viel für die Gemeinde beten, das sollten wir viel mehr tun. Es ist ein großes Geschenk, dass wir beten dürfen und Zugang im Namen des Herrn Jesus zum Vater im Himmel haben. Wir gedenken eurer in unseren Gebeten. Nehmen wir das schon mal mit. Viel beten für die Gemeinde. Die Gemeinde wird getragen von den Gebeten. Alle Arbeitskreise, der Leitungskreis, alle leben davon, dass viel gebetet wird für die Gemeinde. Zuerst kommt der Dank in den Gebeten vor und nimmt ganz breiten Raum ein. Zuerst nehmen echte Beter das Große in den Blick, was Gott tut, was er in der Gemeinde getan hat. Die Konzentration auf die Defizite verhindert unsere Dankbarkeit. Und es ist so wichtig, dass wir zuerst immer sehen, wenn wir einen Menschen beurteilen, was ist da und nicht, was ist nicht da. Wenn wir eine Gemeinde beurteilen, dass wir erstmal sehen, was ist denn da und nicht uns auf das konzentrieren, was fehlt. Das ist mir mal aufgegangen, als ich als Schüler in einen Kuhstall kam, um mit der ganzen Klasse eine Kuh zu beurteilen. Und ein Tierzuchtdirektor war dabei. Und dann kamen wir alle dran, ich glaube, ich war der Vierte, der eine Kuh beurteilen musste. Und dann haben wir alle angefangen, das ist nicht so gut, das gefällt uns nicht so gut am Rumpf, am Euter, an dem Kopf und alles Mögliche haben wir aufgezählt. Und bis zum Vierten von uns aus der Klasse hat der Tierzuchtdirektor das ausgehalten. Und dann sagte er zu uns, so beurteilt man keine Kuh, wie er das jetzt gemacht hat. Ich will euch das mal vormachen. Und dann fing er an, und hat alles Positive aufgezählt. Also ich habe nur gestaunt, wie viel Positives die Kuh hatte. Und ich musste das erstmal verdauen, was er dann da alles aufgezählt hatte. Und dann sagte er, wenn ihr das alles aufgezählt habt und euch bewusst gemacht habt, dann könnt ihr auch mal sagen, das könnte besser sein und das könnte besser sein, das könnte besser sein. Und das habe ich nie wieder vergessen, diese Episode aus dem Kuhstall. Ich habe mir gesagt, das muss eine Lebenslektion für dich werden. Und Paulus hat vermutlich die nicht im Kuhstall gelernt, aber gelernt hat er sie auch. Denn er sagt, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten. Wie viel Raum nimmt in unseren Gebeten das Danken ein? Danken hängt ja mit Denken zusammen. Ich muss nachdenken, wofür ich zu danken habe. Und ich muss das Positive am anderen und an einer Gemeinde oder, was weiß ich, am Ehepartner ganz bewusst suchen wollen und mich auf dieses Positive vorrangig konzentrieren. Dann werde ich fröhlich danken können und ich werde viele Gründe zum Danken finden. Und wenn ich das tue, kann ich auch mal sagen, das könnte auch noch ein bisschen besser sein. Und daran könnten wir auch noch uns verändern und arbeiten. Also, wir danken Gott, viel danken. Das gibt Kraft, das gibt Ermutigung. Da werde ich nicht verzagt sein. Und die kannten ja auch Paulus und seine Mitarbeiter den Adressaten des Dankes. Wir danken Gott. Es ist schön, wenn wir einander danken. Das kann auch sehr ermutigend sein, dass wir dem anderen sagen, das hast du gut gemacht. Das hat mich gefreut. Und das sollten wir auch viel öfter tun. Auch das baut auf. Aber hier ist der Erstadressat des Dankes Gott. Wir danken Gott. Es hat einmal jemand zu Recht gesagt, das wäre der schlimmste Augenblick im Leben eines Atheisten, wenn er einer höheren Instanz danken wollte für Gutes, das er erlebt und keine höhere Instanz kennt als nur den Mitmenschen. Wir dürfen die höhere Instanz kennen, die höchste, den lebendigen Gott und dürfen ihm danken von ganzem Herzen. Wir danken Gott. Und wenn dann diese absoluten Wörter doch nicht in diesem Satz stünden, in Vers 2, wir danken Gott alle Zeit. Daran knabbern wir doch, oder? Wenn es uns so richtig gut geht, wir über die Höhe des Lebens geführt werden, keine größeren Probleme da sind, danken, nicht das große Problem. Paulus sagt, wir danken Gott alle Zeit. Unwillkürlich werden Bibelkenner erinnert an Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und nochmal sage ich, freut euch alle Wege, nicht auf einigen guten Wegen. Ist das denn möglich? Muss ein Mensch sich da nicht vergewaltigen, um das zu tun? Nimmt man dann die Realitäten des Lebens vielleicht nur noch in Auswahl wahr? Eklektisch? Nein, das ist eine ganz vernünftige Reaktion, indem man über die Zusammenhänge des Lebens tiefer nachdenkt, dass es mitten auch in allen Erfahrungen des Leides sehr viele Gründe für uns noch zum Danken gibt. Und das ist mir besonders aufgegangen bei Menschen, die durch großes Leid geführt wurden, aber dieses Leid mit Gott durchschritten haben. Und wenn man sie trösten wollte, war ich oft überrascht, wie viele Gründe des Dankens sie mir genannt haben. Und wenn ich mit ihnen betete, dann war das erste und größte sehr häufig die Dankbarkeit. Und das hatte ihnen Kraft gegeben zu tragen, das alles, was ihnen auferlegt war. Das ist ein Geheimnis. Wir danken Gott alle Zeit. Und dann steht ja da noch etwas für euch alle. So danken für mich selber und was ich erlebe, das geht ja noch ganz gut. Aber wir sind ja ganz unterschiedliche Leute in einer Gemeinde. Und Paulus schreibt mit seinen Mitarbeitern an die Thessalonicher, an eine ganze Gemeinde, wir danken für euch alle. Restlose Überforderung. Mensch, das sind doch Leute manchmal, die hätten wir uns doch nicht ausgesucht, dass sie in einer Gemeinde sind. Jetzt sind sie aber da. Und Paulus sagt, für euch alle. Und da sind doch manchmal Leute, da könnte man der Meinung sein, wenn die nicht da wären, dann ging das in der Gemeinde alles leichter und schneller voran. Das gibt's doch auch, oder? Oder da gibt's Leute, die sind mir so sympathisch, da ist mir das gar kein Problem. Die senden so auf meiner Wellenlänge und ich habe überhaupt keine Probleme mit ihnen. Ich kann ständig danken, kann ihnen fröhlich begegnen. Aber da gibt's andere, die bürsten mich ständig gegen den Strich. Die begegnen mir auf eine Art und Weise, manchmal kann man das gar nicht beschreiben, oder? Die sind einem so unsympathisch, wie sie sich einfach geben. Es gibt ja so etwas, das nennen wir nonverbale Kommunikation. Da vollzieht sich unter uns etwas ohne Worte, durch das Anderssein. Und Paulus sagt, oder glaubt ihr vielleicht, der hätte diese Leute nicht gekannt in der Gemeinde? Hat sie weniger gekannt als wir, der hat die auch gehabt. Ich danke für euch alle. Paulus hatte eins begriffen mit seinen Mitarbeitern, gerade zu danken für die, die mich gegen den Strich bürsten, die etwas gegen mich ausgesagt haben, die mich auf die Füße getreten haben, die mir wehgetan haben, die mich beleidigt haben. Anfangen zu danken ist ein Schlüssel, um selber im Glauben stark zu werden und zu wachsen. Das ist ein Geheimnis. An denen kann ich am meisten lernen, am meisten Liebe üben, am meisten Vergebung üben, indem ich das tue und vor Augen habe, was Jesus am Kreuz getan hatte, als man ihn angenagelt hatte, hat er seine Feinde, die da unten am Kreuz standen, nicht verflucht, sondern hat gebetet und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gebetet. Das war das Geheimnis der Kraft unseres Herrn Jesus. Das war das Geheimnis der Kraft und des echten Christseins bei Paulus, Silvanus und Timotheus. Und das ist das Geheimnis der Kraft im Christsein auch bei uns. Beten für alle. Wir danken Gott für euch alle. Für die Sympathischen, für die Unsympathischen, denn an ihnen ist Gott am Werk wie an mir auch. Und ich sehe, wie Gott den anderen liebt, genauso wie mich und keine Unterschiede macht. Und wie Jesus ihn angenommen hat, der mir so anders daherkommt und so schwierig mir manchmal erscheint, genauso wie mich. Und dann sehe ich, da ist die Liebe Gottes am Werk. Und das ist doch Grund zum Danken. Er ist mir an die Seite gestellt, damit ich Liebe übe, Geduld, Vergebung und Annahme lerne. Schwierige Leute verändern uns positiv am meisten. Wenn ich geistlich im biblischen Sinne darauf reagiere und Gott zunächst mal für diese Leute danke, dass sie da sind. Und dann zweitens bitte, Herr, hilf mir, aus deiner Liebe heraus zu reagieren und ihnen zu begegnen. Wenn ihr weiterlest, den 1. Thessalonicher Brief, hat Paulus ja schon dieser Gemeinde noch einiges ins Stammbuch zu schreiben. Da heißt es zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 14, tragt die Schwachen, also der gar Schwache in jeder Beziehung. Ermahnt die Unordentlichen und tröstet die Kleinmütigen. Also auch so eine bunte Schar, wie wir das sind. Die war nicht anders als wir, abgehoben von dieser Welt. Aber Paulus sagt mit seinen Mitarbeitern, wir danken Gott alle Zeit für euch alle in unseren Gebeten. Und ich meine, echtes Christsein zeigt sich an dieser Stelle so, dass wir das lernen. Vielleicht geht's euch wie mir. Ich befinde mich an der Stelle in einem Lernprozess. Ich stehe nicht hier als einer, der sagen kann, das kann ich schon perfekt. Sondern ich bin ein Schüler, ein Jünger Jesu Christi und bin in seiner Schule, das zu lernen. Aber ich möchte das immer besser lernen. Und es wäre so schön, wenn wir an dieser Stelle eine Lerngemeinschaft würden und sagen, das wollen wir auch tun und darin unser Christsein als echt erweisen, dass wir füreinander beten, einander annehmen, einander dienen, einander vergeben, einander segnen. Stellt euch doch mal vor, wenn Jesus sagt, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Und dass wir segnen sollen, die uns fluchen und die uns verfolgen. Matthäus Kapitel 5, Bergpredigt. Wie viel mehr in der Gemeinde? Und dann wird Gemeinde bei allen Fehlern, die wir haben, und Fehler haben ja nicht nur die anderen, sondern jeder von uns auch. Wir bringen sie ja auch ein, diese Fehler. Dann werden wir miteinander barmherzig umgehen, liebevoll aufeinander zugehen und werden einander dienen in der Gesinnung des Dienens. Echt sein, im Christsein. Der nächste Punkt. Da ist ein Wortpaar. Echtsein wird sichtbar in dem Werk des Glaubens. So heißt es hier. Oder wirken im Glauben kann man es auch übersetzen. Unablässig beten wir vor Gott, unserem Vater, und denken an euer Wirken im Glauben. Dieses Wortpaar beantwortet zwei wichtige Fragen, die wir nicht durcheinander bringen müssen oder dürfen. Dieses Wortpaar beantwortet die Frage, wie werde ich Christ und wie lebe ich als Christ? Die Bibel ist ganz eindeutig in ihrer Antwort auf die Frage, wie werde ich Christ? Allein durch den Glauben an Jesus Christus, ohne alle Werke. Wir werden gerecht, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Glaube, nicht ein Allerweltsglaube, sondern wirklich, dass Jesus unser Retter ist. Dieses zu glauben und sich Jesus hinzugeben, so wird man Christ. Vielleicht ist der eine und andere unter uns, der sagt, diesen Schritt habe ich noch vor mir. Dann lass diesen Sonntag, diesen Gottesdienst dir dienen, um dich zu Jesus einladen zu lassen. Zu diesem Glauben, diesem lebendigen Glauben. Und jetzt wird der Glaube zusammengenommen mit dem Wirken, mit dem Arbeiten. Das war für Martin Luther in der Reformationszeit eine Zeit lang ein Widerspruch. Er sah immer nur, wir werden gerecht durch den Glauben. Und wenn er den Jakobusbrief gelesen hat, wo dann steht, dass der Glaube ohne Werke tot ist, dann konnte er eine Zeit lang nichts damit verbinden und damit anfangen. Und dann hatte den Jakobusbrief eine strohene Epistel genannt. Aber irgendwann ging ihm ein Licht auf, unter der Leitung Gottes. Und er hat gemerkt, das gehört zusammen. Wenn Glaube an Jesus Christus und die Liebe zu Jesus Christus echt ist, dann wird sich dieser Glaube und diese Liebe verleiblichen und deutlich machen in Werken. Wie heißt es im Epheserbrief Kapitel 2, wir sind geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Und vorher heißt es, ihr seid gerettet ganz allein aus der Gnade. So wird man Christ. Und dann kommt der zweite Schritt, wie lebt man als Christ? Nämlich, indem wir in den guten Werken leben, zu denen uns Gott bestimmt hat. Dass der Glaube nicht toter Glaube, nur Kopfwissen ist, nur schöne Gedanken sind, sondern dass er sich als glaubwürdig erweist. Und das ist die Bibel, die die Leute lesen wollen, nämlich, dass sie an den Christen sehen, dass ihr Christsein echt ist. Dass sie nicht nur Gedanken haben und Gedankengebäude weitergeben, sondern dass ihr Glaube und Werk und Wirken zusammengehören. Es ist wunderbar, wenn das geschieht. Das ist ein Zeugnis, ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Wollen wir uns nicht ganz neu bewusst machen, ich bin gerettet durch den Glauben, wenn es denn so ist. Und nun möchte ich, dass dieser Glaube lebendig ist. Herr, zeig mir die Dinge, die ich tun soll. Ich möchte nicht nur ein frommer Redner sein, sondern ich möchte tun, was du sagst. Wie heißt es eigentlich hier in diesem Kapitel in den Versen 9 und 10? Sie erzählen von euch, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Um zu dienen. Da steht ein Wort, das meint Sklavendienste, niedrige Dienste tun. die nicht unbedingt von Menschen gesehen werden, wo ich nicht unbedingt Dank von Menschen bekomme, aber nun den Glauben echt auszuleben, indem ich bereit bin, einfach mich gebrauchen zu lassen. Egal wie Menschen Werke einschätzen, die ich tue, ob sie sie sehen oder wahrnehmen, mir danken oder nicht danken. Ich möchte für Christus da sein. Echter Glaube, Wirken im Glauben. Und das zweite Wortpaar, das hier steht, das ist die Arbeit in der Liebe. Man kann ja nun diese Werke tun in einem Aktionismus und kann einem Aktionismus verfallen, dass man fast alle anderen in den Schatten stellt, in dem, was man tut. Damit das nicht passiert, wird hier zusammengebunden Arbeit und Liebe. Wenn ich zuerst das Wort Liebe nehme, wenn ich immer von der Liebe spreche, aber die Liebe nicht bereit ist, Hand ans Werk zu legen und zu arbeiten, wörtliche Übersetzung heißt Mühe, mir Mühe zu machen und bereit sein, mich zu mühen im Werk des Herrn. Das ist nicht immer leicht, manchmal entsprechend schwer. Liebe muss zur Mühe werden, ohne dass sie zur Last wird. Der Apostel Paulus hat in 1. Korinther 13 das ja gesagt, wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte die Liebe nicht, wäre mir's nichts nütze. Ich kann unheimlich viel arbeiten, auch innerhalb einer Gemeinde. Und alle wundern sich, wie man das schaffen kann. Aber wenn die Liebe nicht dabei ist, die Liebe Gottes, dann fehlt das Entscheidende. Dann fehlt der Sprit, der Motor. Dann treibe ich mich selber an. Und umgedreht. Ich kann viel von der Liebe reden. Wenn sie aber nicht in die konkrete Arbeit für den Herrn führt, dann stimmt da etwas nicht. Arbeit und Liebe gehören zusammen, wenn unser Christsein echt ist. Und dann das dritte Wortpaar. Und wir denken an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Was sind Christen doch für reich beschenkte Leute? Sie haben ein über dieses Leben und diese Welt hinausgreifendes überirdisches Ziel. Ihr Leben ist festgemacht in der Ewigkeit. Christen sind Bürger zweier Welten. Sie stehen mit beiden Beinen in diesem Leben und in dieser Welt und sie sind durch den Glauben an Christus festgemacht in jener Welt, wie Paulus es schreibt, Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Bürger zweier Welten. Und wenn ich Christus in der anderen Welt als den erhöhten Sohn Gottes vor Augen habe, der wiederkommt, und der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in denen Gerechtigkeit zu Hause ist, dann verliere ich mich nicht im Irdischen und werde auch nicht mutlos in dem, was ich hier erlebe, sondern ich bekomme Kraft geschenkt mit diesem Blick auf Christus, den wiederkommenden Herrn. Die Hoffnung gibt mir unwahrscheinlich viel Kraft. Kraft in allen Situationen und Lebenslagen. Aber dass Menschen nicht abheben und irgendwie zu religiösen Spinnern werden und sich alle möglichen Zukunftspläne ausdenken, ist zu diesem Wort Hoffnung das Wort Geduld gestellt. Geduld in der Hoffnung. Wenn man das Wort Geduld aus der Grundsprache des Neuen Testaments übersetzt, dann heißt es so viel wie unter einer Last bleiben. Und sie nicht gewaltsam abschütteln. Das heißt, ich hebe nicht ab, sondern ich werde durch diese Hoffnung auf Christus, den wiederkommenden Herrn, mit ganz neuer Kraft und neuem Elan und neuem Mut hineingehen in die Situation meines Berufes, meiner Ehe, meiner Familie, meiner Gemeinde oder wo ich immer meine Aufgaben zu erfüllen habe und werde unter Lasten bleiben können, ohne unter diesen Lasten zu zerbrechen. Weil die Hoffnung auf Christus, dem wiederkommenden Herrn, mir den Ausgang zeigt und mir die Kraft gibt, hier meinen Mann oder meine Frau zu stehen. Was ist das für ein Evangelium? So wird unser Bekenntnis zu Jesus Christus echt. Und Paulus, Silvanus und Timotheus stellen dieses Zeugnis der Gemeinde in Thessalonich aus. Das ist bei euch da. Und wenn Paulus, Silvanus und Timotheus unsere Gemeinde kennen, jeden einzelnen von uns, wie sehe ihr Zeugnis von uns aus? Vielleicht würden wir sagen, da sind bei mir viele Defizite, das würde ich bei mir auch sagen. Vielleicht würden wir sagen, vieles davon ist da und darüber freuen wir uns. Wir müssen nur den Blick dafür haben, was da ist. Aber wenn ich jetzt die Defizite sehe, wozu sind sie mir Anlass? Anlass zu verzagen und an gewissen Normen, die ich empfinde, zu scheitern, indem ich mir sage, das erreichst du nie? Sie sind uns genau zum Gegenteil gegeben. Nämlich, wenn die Grundhaltung die Dankbarkeit ist, wie wir im ersten Punkt gesehen haben, dann werde ich an diesen Dingen ganz neu Christus arbeiten lassen, die ihm noch nicht gefallen. Und dann werde ich ihn bitten, Herr, das möchte ich auch. Arbeit und Liebe, Mühe und Glauben, Geduld und Hoffnung zusammen haben. Und ich möchte mich dabei nicht im Irdischen verlieren, sondern dich, den wiederkommenden Herrn, im Auge haben und von daher den Mut und die Kraft gewinnen, unter den Lasten des Lebens zu stehen und mich auch unter Lasten anderer Leute mitzustellen, in dem Bewusstsein, Christus selber, der wiederkommende Herr, steht schon mit mir unter meinen Lasten. Er steht mir, wie die Bibel sagt, zur Rechten. Und er hilft mir tragen. Und seine Schultern sind so stark, dass kein Leid unseres Lebens ihn erdrücken kann. Und dann sehe ich auf ihn im Glauben und rechne mit seiner Kraft und seiner Hilfe und bin unwahrscheinlich getröstet und ermutigt. Und das wünsche ich uns, dass wir so unser Christsein echt ausleben, damit Menschen erkennen können, es lohnt sich, Jesus zu gehören. Amen.